ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zum Bach-Kanal, heute in einer außergewöhnlichen Form, denn wir feiern Jubiläum. Seit 5 Jahren sprechen Michael Maul und ich, mein Name ist Bernhard Schrammeck, Woche für Woche über eine Komposition oder eine Lebensepisode von Johann Sebastian Bach. Und inzwischen sind wir in diesem Podcast bei der 300. Folge angekommen. Dieses Jubiläum haben wir am 5. Januar 2026 in einer öffentlichen Veranstaltung mit vielen Gästen im Literaturhaus Leipzig gefeiert. Zu den Besonderheiten des Abends zählte auch, dass die Musik live dargeboten wurde, und zwar von Miriam Feuersinger, Sopran, Susanne Langner, Alt, Tobias Berndt, Bass, Nadja Zwiener, Violine, Anna Reisener, Violoncello und Daniel Beilschmidt, Orgel. Sie hören jetzt den Mitschnitt dieses Abends und der beginnt natürlich mit Musik von Johann Sebastian Bach.
So, das ist alles neu für uns. Erstens, dass wir vor lebendigen Menschen einen Podcast machen. Zweitens, dass wir musizieren. Und drittens, dass wir Beifall bekommen. Ist auch ganz selten. Wir fangen aber jetzt mal ganz normal an. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle gekommen sind, um mit uns gemeinsam unseren 300. Podcast zu feiern. Und wollen sagen, was wir als erstes hier gehört oder beziehungsweise selbst mitmusiziert haben. Das war der Eingangschor, Sie haben es alle erkannt, zur Kantate Nun kommt der Heiden Heiland, die Weimarer Kantate. Und das haben wir gemacht, weil das unsere allererste Kantate war, die wir besprochen haben.
Am ersten Advent 2020, mitten in der Pandemie.
Das ist lange her und wir freuen uns sehr, dass wir, also wir können es eigentlich selber kaum glauben, 300 Folgen seitdem gemacht haben. Und ich muss das am Anfang einfach erwähnen, es ist einfach fantastisch, dass wir so ein unglaubliches Ensemble hier mit 6 richtigen Profimusikern und 2 dazwischen gemogelten Herren haben. Jetzt sag doch noch mal bitte, wer hier für uns gesungen hat.
Wir müssen das jetzt einfach machen, einfach deshalb, weil wir selber auch, lieber Bernhard, so gerührt sind, dass wir so schnell nicht nur irgendwelche Musiker bekommen haben, sondern gewissermaßen die goldenen Kehlen. Also ich sage immer bei Miriam Feuersinger, wenn Bach sie gekannt hätte, wäre er sofort nach Vorarlberg gezogen. Ja. Bei Bach ist ja der Sopran oft praktisch die gläubige Seele und keiner verkörpert sie so toll wie du. Also Miriam, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du direkt zugesagt hast. Direkt daneben Susanne Langner, auch die muss ich eigentlich einem Bachianer, einer Bachianerin nicht vorstellen. Also seit Jahr und Tag aus den großen Oratorienaufführungen nicht wegzudenken. Danke, dass du dabei bist. Und dann natürlich, also jedenfalls, ich weiß nicht, wie du das siehst, Bernhard, aber mein Lieblings-Jesus, der wohnt in Markkleeberg, Tobias Berndt, der natürlich auch eine ganz, ganz große Instanz ist. Also ich freue mich immer, wenn wir ihn bei uns bei den Passionsaufführungen für den Jesus bekommen. Ich traf ihn Mitte November auf dem Flughafen und wir warteten am Gate und dann habe ich ihm erzählt, was wir heute vorhaben und er hat gesagt, bin ich sofort dabei. So geht das.
Und ich darf unsere 3 Instrumentalisten noch mal vorstellen. Nadja Zwiener kennen auch viele hier, Kollegium Musicum 23. Ein wunderbares Ensemble, da ist sie ein Teil davon. Und sie wird heute eigentlich nicht nur die Solo-Violine spielen, sondern die Solissimo-Violine und auch zweite Violine und manchmal auch also alles so, was so höhere Streicher sind. Nadja, wunderbar, dass du da bist. Und sie hat eine, das ist gleich noch ganz interessant, sie hat eine Geige von 1723, ja, das ist das Jahr, in dem Bach nach Leipzig gekommen ist, aber in Rom gebaut, ja, also das ist ganz interessant. So, Anna Reisener spielt Violoncello, ist dazugekommen und das ist sehr, sehr gut, denn man merkt, ein Fundament ist wahnsinnig wichtig, das haben wir eben bei den Proben schon gemerkt, also vielen Dank, Anna, und die muss durchspielen, na, wie das so Continuo-Sitte ist. Und an den Tasten, an der Orgel Daniel Beischmidt und der ist heute alles, was ich bisher nicht erwähnt habe, also der muss alle Instrumente spielen. Viel Spaß, ich komme da mal rüber und blättere dir um, hat man ausgemacht, nicht? Wir haben was Interessantes vor heute. Wir wollen uns jeweils Arien gegenseitig vorschwärmen, die wir für sehr besonders halten. Und am Schluss können Sie auch bei einer besonderen Aktion noch mit abstimmen. Ja, dazu sagen wir jetzt nochmal noch nicht so viel, aber es lohnt sich in jedem Fall auch bis zum Schluss zu bleiben. Wir hören auch in Dur auf. Ich spiele an manchen Stellen mal so ein paar kleinere Sachen ein, die so passieren, die Sie gar nicht so mitbekommen bei diesem Podcast. Zum Beispiel, wie fangen wir eigentlich an?
Also hier kommt schon mal was an, das ist gut, obwohl ich nichts höre. Warum höre ich nichts?
Ach so, ja.
Kopfhörer?
Ja.
Hörst du was auf dem Kopfhörer?
Noch nicht. Jetzt? Nee, nee.
Hörst du jetzt was?
Nee.
Jetzt? Jetzt?
Hören wir uns. Ja.
Das hat, so muss es sein.
Dann leuchtet auch die Lampe.
Na, wir brauchen auch eine Lampe, ja. So, du klingst gut.
Okay. Ach, das hat mir noch nie jemand gesagt.
Dass du gut klingst? Ja. Hä? Ich sag's dir jedes Mal jetzt ab heute.
Oh, so, wie ein altes Ehepaar.
Ja. Na, das ist nicht bei jedem alten Ehepaar so. Ja. Manfred, Müll runterbringen. So. Jetzt fangen wir mal an. Erster Sonntag nach Trinitatis und wir beginnen mit Johann Sebastian Bach. Heute sein zweites. Nee, jetzt hast du so mitten reinge.
Ach, war ich das?
Okay. Ich fange nur an.
Also so ungefähr geht das jedes Mal los.
Also ich muss mal sagen, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, ich versuche ja dann immer, wenn ich weiß, dass aufgenommen wurde, für meine Verhältnisse Hochdeutsch zu reden. Ja. Aber jetzt haben Sie mal das Normale erlebt. Also irgendwie, man nennt das, glaube ich, in Leipzig Gewandhaussächsisch, was ich wohl spreche. Ja. Aber ja, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Ich hoffe, Sie auch.
Und manchmal verfalle ich dann auch in diesen Dialekt, aber meist, wenn das Mikrofon noch gar nicht an ist. Wir wollen also verschiedene Arien vorstellen Ihnen, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir festgestellt haben in diesen 299 Folgen, was alles da überhaupt in diesen Kantaten vor allem drinsteckt. Wir sind ja weit über die Kantaten hinaus inzwischen und behandeln Episoden und auch andere Werke von Bach, aber vor allem die Kantaten war es, mit denen wir angefangen haben, und die unser Leben eigentlich doch sehr verändert haben. Sag doch mal du, lieber Michael, ich meine, du hast ja auch nicht alle Arien gekannt, das wäre ja auch vermessen aus diesen vielen Kantaten, denn bekannt ist ja doch nur so ein relativ begrenzter Kanon. Was waren deine besonderen Entdeckungen dabei?
Also ich glaube, die besondere Entdeckung, die ganz besondere dabei war, mitzubekommen, dass eigentlich in jeder Kantate irgendwie ein Edelstein versteckt ist. Ich dachte bei mir, obwohl ich nun wirklich beruflich auch Bachforscher bin, naja, von diesen 200 Kantaten, da gibt es so 20, 30, die sind top. Und dann gibt es sicherlich auch neben dem Mittelfeld auch so ein paar, wo man dem Bach vielleicht anhört, dass er gerade jetzt nicht den großen Innovationsbooster zu sich genommen hat. Und ich muss aber sagen, also je länger wir das gemacht haben, mussten wir uns immer mehr revidieren. Es ist einfach wirklich unglaublich zu sehen, wie dieser Mann, und zwar wahrhaft unter Stressbedingungen, ja, auf dem Wochentakt, nicht nur handwerklich Unglaubliches geschaffen hat, sondern eben auch der Innovationsgrad in jedem der Stücke sehr, sehr hoch, manchmal gigantisch hoch ist. Und was dem Bach alles einfällt, wie er bestimmte Worte in Musik ausdrückt oder konterkariert und so weiter, Wahnsinn. Ja,
ja,
darf geklatscht werden. Ja. Also es gibt keinen Mist letztlich in diesen 200 Stücken.
Das ist schon mal gut, das kann man erstmal grundsätzlich sagen. Du hast für deine erste Arie, die wir jetzt hier vorstellen, auch eine Kantate ausgewählt, die überhaupt nicht bekannt ist oder wenig bekannt ist. Das ist ja oft bei den Weihnachtskantaten, da kommen wir nämlich drauf, so erster Weihnachtsfeiertag, die sind vielleicht noch bekannt, aber es gibt ja noch einen zweiten und einen dritten. Und diese Kantate, die hat nicht mal einen Chor.
Ich würde auch behaupten, es ist die unbekannteste Weihnachtskantate, weil es die vielleicht am wenigsten weihnachtliche Weihnachtskantate ist. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen im Bilde ist. Die Kantate 57, Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Eine Kantate, die Bach komponiert hat, so ziemlich genau vor 300 Jahren, für den zweiten Weihnachtsfeiertag 1725, auf einen Text, des von uns viel verehrten und angepriesenen Georg Christian Lehmens. Und da sind die Textinzipits eben neben Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, ich wünschte mir den Tod oder ich ende behende mein irdisches Leben, klingt wirklich nicht nach Stolle und Weihnachten. Ja? Und der Grund ist ein ganz einfacher, der zweite Weihnachtsfeiertag hatte eine zweite Bestimmung, die allerdings auch damals nur relativ selten auch von den Pastoren rausgeholt wurde, es war zugleich der Stephanustag. Und als wir eben angefangen haben, über diese Kantate zu sprechen, ich musste mir das ja wirklich vieles vorher auch erstmal anlesen, wer ist der heilige Stephanus, da hat er mir gesagt, der Bernhard, halt, ne? Ganz einfach, kennst du nicht diesen herrlichen Witz, was ist der Unterschied zwischen einem VW-Bus und dem heiligen Stephanus? Und die Antwort ist, also er ist übrigens Katholik, er kennt sich aus mit Heiligen. Die Antwort ist, es gibt keinen Unterschied, beide sind Märtyrer.
So. Ja, sowas merkt er sich. Ja.
Leider hat es diese Passage dann nicht in den gesendeten Podcast geschafft. Wahrscheinlich hattest du Angst vor der Inquisition oder irgendwie sowas. Ja. Aber Fakt ist, wir wollten ja auch besonders schöne Arien heute musizieren, die vielleicht so ein bisschen in der zweiten Reihe spielen. Und ich glaube, die Arie, die jetzt kommt, ist für mich eine der allertollsten, eher unbekannten Bach-Arien. Ich wünschte mir den Tod, wenn du, mein Jesus, mich nicht liebtest. Dem Stephanus, ja so, er war wirklich der erste Märtyrer der christlichen Kirche, ist für sein Bekenntnis zu Jesus gesteinigt worden. Und in dieser Kantate wird dann ein bisschen diese Vision aufgemacht, was wäre, wenn der Jesus für mich nicht da wäre. Dann kommt aber Jesus und sagt, nee, Seele, kein Problem, ich bin immer für dich da, ich kämpfe für dich. Und dann kann die Seele kaum noch erwarten, dass sie sozusagen abschwört zu Jesus und singt dann, ich ende behende mein irdisches Leben. Aber vorher, wenn sie diese Vision aufmacht, ich wünschte mir den Tod, wenn du, mein Jesus, mich nicht liebtest, da greift Bach eben zur Zauberfeder, die nur so Bach irgendwie hatte bei sich zu Hause. Das ist harmonisch irgendwo zwischen Himmel und Erde. Ich habe mir so ein bisschen als kleinen Spruch aufgeschrieben in Anlehnung an den Werbespruch eines großen Möbelhauses. Lebst du noch oder stirbst du schon? So klingt das für mich. Aber bei Bach ist es ja so, Sterben klingt bei ihm einfach unglaublich schön. Es klingt auch immer tröstlich und ich kann es jetzt kaum erwarten, wenn die Stimme, die ich dabei immer im Ohr habe, nämlich die Miriam, uns das Stück jetzt vorführen wird. Also die gläubige Seele hat eine Horrorvision, aber die wird auf eine sehr eindringliche und rührende Weise präsentiert.
Ich wünschte mir den Tod, den Tod,
wieder so ein Moment, wo ich sage, Michael, eigentlich können wir jetzt auch gehen. Nicht? Das ist einfach so unglaublich schön gesungen und gespielt gewesen.
Ja, ja, und ich will jetzt nicht anfangen, dass wir uns bemitleiden, aber es ist schon auch nicht leicht, sich der Herausforderung zu stellen. Man wird eh verlieren, sozusagen die Schönheit von Bachs Musik in Worten zu erklären. Da hat man ja von vornherein verloren. Ja. Aber was wir ja schon versuchen, ist ja einfach, sagen wir mal, die Neugier zu entfachen. Ja? Und letztlich, muss ich jetzt mal einfach an der Stelle sagen, eigentlich gehen wir in so einen Podcast auch rein mit dem Ziel, Ihnen allen in diesen 20 Minuten klarzumachen, das Schicksal Ihres weiteren Lebens hängt davon ab, sich genau diese Kantate mal komplett anzuhören. Und das gilt bei BWV 57 ganz besonders.
Ja, und wir besprechen ja nicht nur die Musik, und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns ganz wichtig ist, sondern fange ich mal so an. Vor 30 Jahren oder 40 Jahren vielleicht hat man oft gesagt bei Bach-Kantaten, ja, die Musik ist toll, das ist ohne Zweifel. Aber der Text, naja, den könnt ihr vergessen, das ist so dieses barocke, schwülstige, braucht ihr nicht so drauf zu achten. Entsprechend wenig wurde das auch gerade im Rundfunk vermittelt. Und es gab ja bereits schon Projekte, die vor einigen Jahrzehnten gelaufen sind, aber eigentlich die Regel war, die Kantate wird danach abgesagt. Und davor angesagt. Und nun müssen Sie mit solchen Texten, ich wünschte mir den Tod oder mein Herz schwimmt im Blut, klarkommen. Und das geht eigentlich nicht. Und wir beide sind vor allem ja auch angetreten mit Hilfe des MDR, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass wir das machen durften und immer noch machen dürfen, dass wir das Ganze ein bisschen auslegen dürfen. Und wir haben auch immer mehr festgestellt, wie viel uns diese Texte bedeuten. Also nicht nur die Musik. Und wie viel diese Texte uns heute noch geben können, ohne dass wir jetzt Theologen sind und ohne dass wir irgendjemanden missionieren wollen. Aber diese Texte ernst zu nehmen, also das ist auch ein großes Anliegen und ich weiß genau, dass das manchmal nicht so leicht oder gern gesehen wird und deswegen bin ich dem MDR wahnsinnig dankbar, dass ihr uns machen lasst. Ganz herzlichen Dank. Und wenn ich auf meine nächste Arie blicke, dann habe ich so einen Text, den man eigentlich erstmal so nicht so einfach vielleicht versteht. Das klingt ein bisschen wie, sah ein Knab ein Röslein stehen. Ich will doch wohl Rosen brechen, wenn mich gleich die Dornen stechen. So beginnt diese Arie, die stammt aus einer Kantate, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, für den Sonntag Rogate, das ist also in der Osterzeit, aus dem ersten Leipziger Jahrgang von Johann Sebastian Bach, also Mai 1724. Und da muss man eben so ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen. Was ist das Evangelium? Das ist ja immer das, was wir als erstes gerne verkündigt haben in unserem Podcast, als wir über die Kantaten geredet haben.
In dem Fall ein ganz schwieriges. Ne?
Ist immer schwierig, wenn Johannes davor steht. Ja. Und besonders, wenn es um diese Kapitel, ich glaube, ab 16 ist das, wo es die Abschiedsreden sind.
Da waren damals schon die Jünger total verstört, ja. Und wir sind es heute manchmal auch noch.
Es geht im Grunde darum, er sagt, ich bin bald nicht mehr da, ihr müsst bitte keine Angst haben, ich komme irgendwann wieder. Vielleicht kann ich das so zusammenfassen. Jeder Theologe, ich sehe hier jemanden sitzen in der Reihe 3.
Ja, nicht wenige hier.
Mich jetzt abstrafen, aber vielleicht kann man es so zusammenfassen. Und nun hat dieser Dichter, dieser Kantate, den wir leider nicht kennen, wir haben ihn
Mr. X
genannt, richtig? Das geht ja heute gut, Mann.
Das sitzt.
Ja, und der hat nun versucht, diese Abschiedsreden Jesu damals schon den Menschen irgendwie schmackhafter zu machen. Was könnte das für uns bedeuten? Und da kommt dieser Vergleich mit den Rosen. Also nach den Rosen zu greifen, und da kann man sich stechen dabei. Das kennt jeder, der Rosen hat. Und Rosen gab es damals schon. Und Rosen gab es ja auch schon in der Zeit des Alten Testaments. Denn da kommen die Rosen auch schon vor, zum Beispiel im Hohelied der Liebe. Ja? Also da stehen sie für Liebe und für Zugewandtheit. Und das Christentum hat die Rosen gerne auch auf Christus übertragen, als ein Christusbild. Und das hatten, glaube ich, viele damals in der gottesdienstlichen Gemeinde auch im Kopf. Rosen nicht nur als was Schönes, was gut riecht und was schön aussieht, sondern auch als ein Christussymbol und etwas, was auch in der Bibel vorkommt. Also ich kann Christus erreichen, aber es kann sein, dass es ein bisschen wehtut dabei, dass man sich auch mal verletzt. Und was macht Bach? Der macht hier einen der verrücktesten, Nadja, es tut mir leid, ja, also einen der verrücktesten Violin, wir haben ja Spitzenkräfte hier engagiert, einen wahnsinnigen Violin-Solo-Part da, das könnten sein die Dornen. Ja, es könnte aber auch die Schönheit der Rose sein.
Also wenn es Dornen sind, dann sind es verdammt schön klingende Dornen.
Ja, ja, ja. Ja, von ferne sieht das meist gut aus, nicht? Sie können das bitte für sich jetzt erwählen. Und die Altstimme, Susanne Langner, wird dazu in einem ziemlich ruhigen und zugewandten Ton eben diese Arie singen. Also das ist interessant, wie auch Gesangsstimme und Solovioline sich hier unterscheiden. Thank you.
ich jetzt Dornen steche. Ich will noch wohl Rosen brechen, wenn mich gleich jetzt Dornen steche. Ich will doch nur Rosen brechen, wenn mich gleich jetzt Dornen stechen. Ich will doch nur Rosen brechen, wenn mich gleich jetzt Dornen stechen.
Thank you.
wir haben als nächste Arie eine Bass-Arie. Ja, jetzt ist ja der dritte Solist dran, Tobias Berndt. Und die hast du dir ausgesucht. Und das ist ein Stück aus dem Choralkantaten-Jahrgang. Da hat man noch gar nichts heute.
Ja, lieber Bernhard, also der Choralkantaten-Jahrgang. Wir haben ja vorhin schon gesagt, man staunt über jede einzelne Kantate. Aber beim Choralkantaten-Jahrgang haben wir beide eigentlich immer ganz besonders gestaunt. Weil es da ja wirklich so ist, Bachs zweites Jahr in Leipzig, nebenan, Sie alle haben das längst verinnerlicht. Im zweiten Leipziger Jahr gilt wirklich das, was man gerne so klischeehaft über Bach sagt. Er hat wirklich für jeden Sonn- und Feiertag ein brandneues Stück komponiert über einen bekannten Choral. Und je tiefer man reingeht und je mehr man schaut, entdeckt man wieder einen kreativen Umgang, wie er da eine Choralmelodie hineinmogelt. Wie er es am Ende auch schafft, eben zu jedwedem Evangelium dann doch passgenau einen Choral zu finden und den wieder auf eine ganz andere Art und Weise genial durchzuführen. Der Choralkantatenjahrgang hätte ja auch ganz schnell langweilig werden können, ja, wenn er so irgendwie nach Schema F jeden Choral bearbeitet, aber dem ist ja überhaupt nicht so. Und was ich jetzt ausgewählt habe, ist eine Kantate, wo man heute immer ein bisschen erstmal die Nase rumpft oder schnumpfelt. Nee, das gibt's gar nicht.
Schnumpfelt ist ein wunderbares Wort, das werde ich auch nicht rausschneiden, weil es so schön ist.
Ja, die Nase rumpft, schmunzelt, wollte ich glaube ich sagen. Egal, kann ich auch nur vermuten, was ich damit meine. Erhalt uns Herr bei deinem Wort und Steuer des Papst und Türkenmord, die Jesus Christus deinen Sohn stürzen wollen von ihrem Thron. Alter Lutherchoral, damals ein Kinderlied zu Luthers Zeiten, weil natürlich damals wirklich, also die größten Feindbilder, die aufgebaut wurden, zum einen das Papsttum war und zum anderen die Türken, die, wenn sie wirklich bis Mitteleuropa mal vorgedrungen waren, meistens wirklich eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. So. Heute steht im Gesangbuch, zumindest im Lutherischen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist,
steht das Lied nicht.
Ja, aber auch wir sind ja... Auch wir sind friedliebender geworden und inzwischen heißt es einfach, halt uns her bei deinem Wort und steuer deiner Feinde Mord, ohne dass das präzisiert wird. Und Bach nimmt sich diese Kantate zum Sonntag Sexagesime, also Anfang Februar 1725, verarbeitet wunderbar im Eingangschor diesen Choral. Und dann gibt es aber doch mal eine Arie, die wollen wir jetzt hören, da lässt er ihn doch irgendwie so außen vor die Choralmelodie. Aber komponiert so eine richtige Standpauke gegen die Feinde des Luthertums. Der Text lautet: Stürze zu Boden, schwülstige Stolze. Es bleibt offen, wer die schwülstige Stolze ist. Ist es das Papsttum, die katholische Kirche, wie auch immer? Mache zunichte, was sie erdacht. Lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen. Wäre dem Toben feindlicher Macht, lass ihr Verlangen nimmer gelingen und dann wieder stürze zu Boden. Und das ist eine Arie, die nur vom Generalbass begleitet ist und es ist, wenn man so will, wirklich eine auskomponierte Standpauke dahingehend, dass nämlich das Hauptmotiv, was immer der Generalbass zu spielen hat, wirklich ein Stürzen in den Abgrund ist. Das geht 2 Oktaven nach unten, manchmal auch nur 1,5, aber das ist auch genug. Und man hat so den Eindruck, also ein Jazzer hätte dann irgendwie 200 Jahre später einfach Glissando mit Finger aufs Klavier und nach unten. Ne? So, und das passiert hier ständig. Und darüber breitet der Bass Tobias Berndt mit gewaltiger Stimme dann diese Botschaft aus. Und das ist eine total, wie ich finde, also mitreißende Arie. Und ich habe das auch deshalb ausgewählt, wenn man vielleicht heute ist ja auch mal angemessen, ein bisschen biografisch hin und wieder zu werden, ohne hoffentlich zu langatmig zu werden. Ich selber bin Leipziger und habe irgendwann dann beschlossen, weil mein Geigenspiel katastrophal war, aber mich trotzdem Musik interessierte, probiere ich es mal mit Musikwissenschaft und den Bach habe ich eh schon immer geliebt. So. Und dann hatte ich das Glück, in meinem zweiten Semester hatte ich mich meiner Hausarbeit über Beethoven ziemlich ins Zeug gelegt. Dieses Seminar hatte der Bachforscher Peter Wollny, heute der Direktor des Bacharchivs, gehalten und der rief mich dann danach an, nachdem er meine Hausarbeit gelesen hat, ob ich nicht bei ihm Hilfskraft werden möchte. Und meine Mami wird es noch wissen, ich habe getobt vor Begeisterung zu Hause. Und dann habe ich tatsächlich 1999, also war ich jetzt nicht viertes Semester oder so, sagte er mir mal, weißt du, es heißt, angeblich sollen die Thomaner 5 Jahre nach Bachs Tod zum 200. Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens diese Kantate wieder aufgeführt haben. Was ich finde, naja, das klingt erstmal ganz schön aggressiv, oder? Wenn man Religionsfrieden feiert, dann führt man doch nicht Erhalt uns Herr bei deinem Wort und Steuerpapst und Türkenmord auf. So, geht dem mal nach, weil, wie gesagt, wir können das nicht verifizieren. Und da bin ich dann wirklich in die Archive gestiegen, konnte das belegen, dass es wirklich so gewesen ist. Und daraus wurde mein erster Bach-Jahrbuch-Aufsatz im Bach-Jahrbuch 2000. Da war ich 22 Jahre alt. Und deswegen ist mir diese Kantate so ein bisschen ans Herz gewachsen und ich finde es nach wie vor also wirklich ein strollschicken Akt, dass die Thomaner damals, also im September, 25. September ist der Tag des Augsburger Religionsfriedens, diese Kantate genutzt haben. Man muss dazu wissen, Bach war ja bekanntermaßen 1750 gestorben. Sein Nachfolger Gottlob Harrer, dem waren nur 5 Jahre im Thomaskantorat vergönnt. Der ist im Sommer 55 gestorben. Und der Nachfolger Doles kam erst im Januar 56 ins Amt. Das heißt, als der Augsburger Religionsfrieden gefeiert wurde, also 200-jähriges Jubiläum, hatten die Thomaner keinen Kantor. Und aus Dresden kam die Order, Sachsen, das Kernland der Reformation, ist ja katholisch regiert in der Zeit. Liebes Volk, ihr könnt es feiern, aber bitte jeglichen Schimpf und Spott gegen die Katholiken unterlassen. Und das hat, sagen wir mal, im Umkreis Dresden ganz gut geklappt. In Leipzig halt überhaupt nicht. Wir haben diese Kantate rausgeholt. Ich weiß nicht, ob es eben der Generalpräfekt war, der sich das getraut hat. Vielleicht auch im Verein mit dem Superintendenten. Also die Leipziger waren schon immer renitent gegen Dresden. Wir machen ja auch gerne mal
wir
so ein bisschen
Dresden. Ja,
sind Dresdner unter uns?
Ja, sicher.
Ja, aber wir glauben all an den einen Bach, okay? So, und jetzt hören wir uns aber diese Arie an. Also Stürze zu Boden, eine der wirklich eindrucksvollsten, nur Generalbass begleiteten Standpauken Bachs. Und das ist jetzt auch wieder so eine Arie, wo man sich ja ein bisschen fragt, wie hat das Bach damals aufgeführt? Hat er sich selber vielleicht ans Cembalo, an die Orgel gesetzt, um den Generalbass auszusetzen? Und es gibt da so eine schöne Geschichte von einem der letzten Bachschüler, Johann Christian Kittel, später Organist in Erfurt, der beschreibt, dass es so war, wenn man als Bachschüler mal den Auftrag bekam, in der Kirchenmusik Continuo zu spielen, durfte man sich nicht mit einer mageren Continuo-Aussetzung rauslassen, sagen. Da musste man so richtig was bieten. Aber egal, wie genial man das ausstaffiert hat, man musste immer damit rechnen, dass plötzlich von hinten 2 Hände noch mit in die Tasten greifen, um sozusagen noch mehr loszumachen. Das waren dann die Bachs. So, mal schauen, Daniel, was du jetzt bringst.
Deswegen sitzt er mit dem Rücken an der Wand.
Stürze zu Boden. Stürze zu Boden, schwillst die Gestalze. Stürze zu Boden, stürze zu Boden. Stürze zu Boden, schwillst die Gestalze. Stürze zu Boden, schwillst die Gestalze. Mache zunichte, mache zunichte, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht. Stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwillst die Gestalte, stürze zu Boden, stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwillst die Gestalte, stürze zu Boden, schwillst die Gestalte, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht, mache zunichte, was sie erdacht. Lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen, lass sie den Abgrund nun plötzlich verschlingen, plötzlich verschlingen, verschlingen. Stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte, stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte, mache zunichte, mache zunichte, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht. Stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte, stürze zu Boden, stürze zu Boden, stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte, stürze zu Boden, schwitzt die Gestalte, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht, mache zunichte, was sie erdacht.
Vielen Dank. Ich hatte gerade ja davon geschwärmt, dass wir immer so auf geistliche Texte Wert legen. Das geht auch manchmal schief, wie wir hören.
Der Zöllner stand von Ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir...
Jetzt ist es drin, ganz ruhig, einmal durchatmen.
Gott...
So, das bleibt jetzt ungeklärt, ob die Stelle irgendwie richtig gekommen ist.
Wir werden definitiv ein T-Shirt kreieren mit dem Spruch, Gott sei mir arm, Günther gnädig.
Demnächst in unserem noch nicht vorhandenen Fanshop. Du musst, glaube ich, zur Geige jetzt greifen. Wir haben uns gedacht, es gibt den Choral, den Bach vermutlich am liebsten mochte. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Wir vermuten das, weil es einfach sehr viele Fassungen davon gibt, allein drei Kantaten, die so heißen. Und wir spielen jetzt ein Choral aus der Antrittskantate von Bach, Die Elenden sollen essen. Und gleich zweimal kommt er davor, am Ende des ersten und zweiten Teils. Und das ist so ein richtig schönes Perpetuum mobile. Und dann geht's weiter mit den nächsten Arien.
Was machst du,
Jetzt geht's weiter mit unserer Arienrevue, die wir Ihnen hier vorführen wollen. Und bevor wir das machen, haben wir gedacht, es ist so viel Lustiges passiert in unserem Podcast. Wir müssen Ihnen wenigstens ein, zwei Minuten davon präsentieren. Und ich habe ein bisschen zusammengeschnitten, was so passiert ist. Also ich habe hier neben mir einen Metaphernkönig, wie ich immer gerne sage. Es ist unglaublich, was du an wirklich schön passenden Metaphern rauskriegst. Und einige der schönsten habe ich hier mal versucht zusammenzuschneiden. Und das beginnt damit, dass wir uns getroffen haben, um für den Sonntag mit dem schönen Titel Quasimodo Geniti einen Podcast zu machen. Das ist schon lange her.
Bernhard, es ist mir ein Riesenvergnügen, mit dir heute die Folge 28 des Podcastes anzugehen.
Weiter.
Auf den Sonntag, der finde ich den schönsten Namen von allen hat.
Musst du auch mal an Notre Dame denken?
Ja, irgendwie sowas, ja. Quasimodo Geniti.
Ja, das habe ich schon früher nicht verstanden.
Das ist ein bisschen wie Dostro Primetta.
Es ist ein bisschen wie Lametta am Tannenbaum. Und Gott spielt keine Blockflöte. Gott spielt Trompete in diesem Fall.
Das war gut. Das ist ja unglaublich.
Können wir das nehmen? Eins der schönsten Klang-Idylle.
Idylle?
Ja. Idyllen?
Ach, weiß ich.
Und ich glaube, es passt insofern so gut, hier wird ja dieser Held Jesus Christus gesungen, der ja gerade noch als das Kind in der Wiege dargestellt wird. Also dieser Gegensatz, ein kleines Kindlein in der Krippe ist zugleich ein großer, siegender, starker Held. Also eigentlich... Na, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Schneid's weg. Vielleicht das schönste auskomponierte Jesus-Poster, was Bach zu Papier gebracht hat. Diese Arie liefert als Quintessenz der ganzen Kantate: Der Antichrist kann uns mal. Liebe Sünder, Buße lohnt sich.
So, Buße lohnt sich.
Bei solchen Momenten, wenn ich das kurz einpflegen darf, wünsche ich mir immer inständig, dass mein alter Pfarrer das noch hört, weil der muss jetzt so Anfang 90 sein, hat mir auch irgendwann mal Grüße ausrichten lassen und ich weiß nicht, ob Sie das so kennen, wenn Sie mal an Ihre Schulzeit zurückdenken, in manchen Fächern, wo man vielleicht nicht so gut war und dann aber plötzlich später im Leben das vielleicht doch irgendwie ganz gut perfektioniert hat, da hat man ja so eine gewisse Genugtuung dann, ja. Und beim Pfarrer ist es aber so, also ich stamme aus dem Leipziger Osten, Engelsdorf. Da sind nicht alles Engel. Also ich habe wirklich die größte Zeit des Konfirmandenunterrichts, würde ich sagen, vor der Tür verbracht. Aber ich freue mich also jetzt umso mehr, dass da dieser Samen, der dann doch gesät wurde, jetzt sind wir wieder beim Gleichnis vom Seemann, eben jetzt doch aufgegangen ist und selbst er mir Grüße ausrichten lässt, der liebe Herr Pfarrer Lippold. Ich hoffe, er kann es hören.
Und es gibt noch einen kurzen Zusammenschnitt jetzt. Ich habe es versucht, gleich aufzuteilen auf uns, denn es fällt uns ja dauernd irgendwann mal was nicht ein. Die ganze Zeit, das hören Sie natürlich nie, weil wir es immer schön rausschneiden.
Aber schneidet.
Ich bin der Schneidemeister, aber ich behalte natürlich die ganzen Schnipsel und habe da, beziehungsweise ein lieber Kollege vom MDR, der heute auch da ist, der Alexander Gosch, der hat auch für uns ein bisschen gesammelt. Also Alexander, danke. Und mir das auch zur Verfügung gestellt, was nicht alle machen würden, was man hat, hat man ja. Und da habe ich so eine kleine Collage jetzt, dauert nur 2 Minuten, aber es sind eigentlich schöne Irrtümer und die beginnen mit dem Podcast, bei dem ich am Anfang in der Eingangsfrage felsenfest behauptet habe, dass das eine Kantate ist, wo man den Textdichter nicht kennt. Und daraufhin...
Ja, lieber Bernhard, absolut. Gibt sogar neuere Erkenntnisse der Bachforschung, dass wir nämlich den Textdichter kennen.
Oh,
oder wollen wir da nochmal anfangen jetzt? Nee.
Das ist sehr lustig.
Pass auf. Und das Besondere ist hier, dass Bach wirklich fast ein ganzes Orchester einsetzt. Also nicht mal nur die Streicher, sondern in dem Fall auch... Stimmt das überhaupt, was ich hier erzähle?
Also die Luft, nee, das kommt das nicht, aber
entschuldige,
also zuletzt meintest
du... Ich mache nochmal aus der Tiefe, aus tiefer Not rufe ich zu dir. Also diese
schrei ich Luther. Zu dir, oder? Nee, ruf.
Ruf, ne? Ruf.
Das schreit er nur, oder...
Aus. Tiefer Not, schrei, du bist richtig.
Ja,
danke.
Hey.
Danke. Es gibt ein Freigetränk. Das ist also die Jam-Session hier am Schluss der Kantate. Wie hieß es nochmal? Ich wusste gerade nicht mehr, wie die Kantate heißt. Aber das ist auch bezeichnend, weil es nicht mehr vergnügt ist am Schluss.
Und tatsächlich, sei Lob und, wie ist eigentlich schon bekannt?
Sei Lob und Preis dem höchsten Gut, Seite 858.
Der Schuldstein wird immer voller.
Schuldschein.
Schuld.
Bevor wir uns die A-Dur-Messe mit ihren 6 Sätzen vornehmen, Michael, gleich zu Beginn mal zu diesem Thema Adoption, das wäre lustig. Ja. Wen hatte Bach eigentlich adoptiert?
Zum Thema Adoption.
Ja, das wäre gut. Ja. Sprechen wir auch mal ein ernstes Thema
an. Ja, das ist schon das nächste Outtake. Ne?
Okay, ja, das nehmen wir. Ja. So lassen wir es.
Haben wir es jetzt hingekriegt?
Ja,
sorry, das war jetzt eine schwere Geburt.
Gut, dann wollte ich noch was fragen. Nö, das ist gut so. Das wäre auch mal gut. Na, heute, ach nee, haben wir jetzt alles? Schluss.
Ja, tschüss, Jan.
Es passiert einfach so viel.
Aber man muss wirklich sagen, und ich glaube, das ist einfach auch das, was wir nicht verbergen können. Also wir haben einfach richtig Spaß immer, wenn wir das produzieren. Einerseits aus einer tiefen Verehrung und Begeisterung für Bach, aber zum anderen eben auch aus diesem Reflex heraus, dass wir das so gerne auch mit anderen teilen wollen. Ja? Und das ist immer, darf ich mal kurz so erzählen, wie so ein Tag so abläuft, wenn wir einen Podcast produzieren? Oder,
ja, ne, du kannst ja, das geht bei Becker Lukas los.
Ja, nee, es geht, eigentlich geht es anders los. Wir treffen uns immer natürlich im MDR-Tower da am Augustusplatz. Und meistens ist es dann so, dass ich so 5-6 Tage, bevor der Podcast-Termin ist, von Bernhard eigentlich Laufzettel bekomme. Also pro Kantate ein Laufzettel. Wir machen meistens 4 am Stück, nehmen wir auf. Das dauert dann so 2-2,5 Stunden. Und auf dem Laufzettel stehen dann so 6 Fragen und vielleicht schon 1-2 Stichpunkte drunter, manchmal auch gar nichts. Und ich habe immer in der Woche vorher im Autoradio schon immer die Kantaten so laufen und überlege schon so ein bisschen hin und her. Und an dem Abend vorher kriege ich immer total kalte Füße und dann auch meistens schlechte Laune, weil ich so denke, ach Mensch, wieder viel zu spät angefangen.
Also ich schlafe immer ganz gut.
Na du, der steigt ja auch dann früh um 5 in den Zug, um von Berlin hierher zu kommen. Ja. Und ich gehe praktisch um 5 ins Bett, weil ich dann irgendwann durch bin mit den Kantaten, viele Notizen mir gemacht habe, die ich allerdings hinterher in der Regel nicht mehr lesen kann. Und dann treffen wir uns im Lukasbäcker, da Grimmasche Straße, nehmen erstmal einen Kaffee zu uns und
die könnten uns langsam mal ein Freigetränk geben.
Ja,
ne?
Und dann reiten wir oben im Studio ein und der erste Satz, den ich immer zu dir sage, ist:
Ich bin ganz schlecht vorbereitet. Und aber den nehme ich nie auf, den Satz.
Ja. Aber der Bernhard ist einfach auch so ein lieber und guter Mensch, der mir immer nächste auch jegliche Furcht wegredet.
Ich sage, du klingst heute besonders gut, sage ich dann.
Ja, genau. So. Also er weiß, wie er mich pflegen muss. Und dann haben wir dann doch irgendwie immer sehr, sehr viel Freude bei dem Ganzen.
Also das schon.
Und ich fühle mich einfach auch deshalb so wohl, das muss ich jetzt mal wirklich an der Stelle noch sagen, es ist einfach auch ein Riesenglück, wenn der Dialogpartner zum einen eben auch keiner ist, der irgendwie einen Spaß daran hat, irgendwie vielleicht einem immer klar zu machen, dass er schlauer ist als du selbst, sondern wir wollen einfach beide nur über die Stücke reden und zum anderen, er schneidet es eben auch zusammen und da weiß ich, der haut mich nicht in die Pfanne und ist immer,
außer jetzt,
immer ein Guter. Naja, das ist okay. Komm.
Ja. Das ist alles nicht abgesprochen. Wenn ich jetzt anfangen würde, über Michael zu schwärmen, würde ich heute nicht mehr fertig werden, weil ich immer so bewundere an ihm, dass der dann so selbst sagt, er ist total bemüht und hat sich eigentlich überhaupt nicht vorbereitet und dann kommen dann so Gedankenkonstrukte und Metaphern, das ist einfach fantastisch. Und du bist natürlich in 5 Jahren auch viel besser geworden, was Äs anbetrifft. Ich habe auch am Anfang mal Äs gesammelt von dir und ich habe auch so eine Datei, wo Michael Worte drinstehen, die ich reinkopieren kann, wenn es mal nicht so deutlich ist.
Also wenn es Wetten das noch gäbe, könnte er hingehen und sagen, ich kann anhand sozusagen dieser Audiokurve im Programm die Ass
ja,
von Michael
erkennen.
Also,
das ist nicht schwierig. Ja? Okay, das können viele. Nächste Arie. So, das war aber sehr schön. Ich habe jetzt meine Lieblingssopran-Arie derzeit ausgewählt und die habe ich auch ausgewählt, weil ich die besonders schön finde, eigentlich außergewöhnlich schön finde, mit der Sopranistin, die wir heute hier haben, mit der Miriam Feuersinger. Das ist eine Arie aus einer Michaelis-Kantate. Man singet mit Freuden vom Sieg. Also am Michaelistag geht es ja oft um alles oder nichts. Ja? Also Kampf des Erzengels gegen das Böse, gut gegen Böse. Und gut sind hier die Engel. Und die Engel kommen in diesen Michaelis-Kantaten immer sehr prominent vor. Es gibt wunderschöne Engel eine. Und meine Liebste ist diese Sopranarie: Gottes Engel weichen nie. Sie sind bei mir aller Enden. Und dann geht's: Wenn ich schlafe, wachen sie. Wenn ich gehe, wenn ich stehe, tragen sie mich auf den Händen. Das klingt fast ein bisschen wie der Abendsegen bei Hänsel und Gretel. Ja? Das ist ein bisschen später, aber irgendwie finde ich diesen Vergleich ganz schön. Und das ist so ein Text, wo ich mir sage, damit kann doch jeder was anfangen. Also da muss man auch jetzt nicht kirchlich oder christlich geprägt sein. Irgendwie so ein Schutzengel wünscht sich doch jeder. Und dass man sagen kann, der ist immer bei mir und beschützt mich, egal wie ich den definiere. Und dafür ist diese Arie genau die richtige. Und gerade wenn Sie irgendwie mal in schwierigen Situationen sind, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hören Sie die sich an, am besten mit Miriam Feuersänger. Gibt es eine tolle Aufnahme aus St. Gallen. Und jetzt haben Sie das Vergnügen, die hier zu hören. Denn das ist so eine ganz selbstsichere, auch fröhliche Arie, es ist ja eigentlich ein Menuett, ja, im Dreiertakt. Und die hat so eine Selbstsicherheit, dass man sagen kann, eigentlich kann mir nichts passieren. Miriam Feuersänger.
Engel vor, oh, ich bin vor.
jetzt wo der Bernhard gerade nicht auf dem Podium ist, da kann ich ja die Zeit versuchen mal zu nutzen, um vielleicht auch noch als kleine Hausaufgabe ihn zu erteilen, sich nochmal komplett durch die Michaelis-Kantaten durchzuhören. Nicht jetzt, weil sie sozusagen auf meinen Namenstag komponiert worden sind, sondern es ist eben wirklich so, dass tatsächlich in diesen Kantaten, weil ja der Erzengel Michael den Drachen, den höllischen Drachen besiegt hat, dass er dann in der zweiten Hälfte der Kantaten immer zum Anlass genommen wird, ganz allgemein den Schutzengeln zu danken. Und da kommt Bach immer mit ganz zauberhaften, meistens sehr zarten Arien um die Ecke. Und die hier gerade ist nun diejenige, die dem Bernhard ganz, ganz nahe geht, mir auch. Ich lege mir allerdings in meinen verzweifelsten Situationen immer aus der Kantate, es erhob sich ein Streit, das ist die andere große Michaelis-Kantate, die unglaubliche Tenor-Arie auf Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Und da wird ja noch eine weitere Dimension eigentlich hinzugeführt, das ist hier jetzt gerade eigentlich die Bitte und den Beistand des Schutzengels im Leben gewesen, bei Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir, webt er dann Bach von der Trompete gespielt, noch diesen Choral, ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen hinein. Der Choral kommt bei deiner Kantate erst ganz am Schluss, ja. Aber da wird das so vermengt. Und nun wollte ich dir aber, lieber Bernhard, mhm, ist ja eine Tenor-Arie, die heute nicht zumuten. Ach, insofern,
okay, ist wirklich auch eine der allerschwersten. An Bord hier.
Ja, aber das muss man ja wirklich nochmal sagen. Das sind ja auch teilweise jetzt Inhalte, die einem da in den Kantaten verkauft werden, wo man jetzt vielleicht als hartgesottener Atheist, wenn man das jetzt einfach nur lesen würde, dass der Gott einen im Himmel bringt und so weiter, irgendwie erstmal widersprechen würde. Aber der Bach, der macht es einfach auch dem eingefleischtesten Atheisten verdammt schwer. Ja? Und ich, im Augenblick ist mein Lieblingszitat, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Bach, es gibt ja viele, die ihn irgendwie mit dem Attribut des Göttlichen verbinden und fünfter Evangelist und so weiter, aber ich musste neulich schallend lachen. Es gibt einen rumänisch-französischen Philosophen, ich glaube Anfang der 2000er Jahre gestorben, Emil Cioran. Und der hat gesagt, wenn es jemand gibt, der alles Bach zu verdanken hat, dann ist es Gott selbst. Und das klingt erstmal wie Blasphemie. Aber ich finde, dass das eigentlich ein sehr weiser Spruch ist, weil wir uns ja, glaube ich, alle, auch wenn wir nach den Regeln des Glaubens leben, nicht sollen, wir wollen ja uns immer gerne alles erklären und wollen Bilder von allem haben. Und Bachs Musik ist einfach so unglaublich in ihrer Schönheit. Und wenn sie dann eben diese göttlichen Botschaften transportiert, dann wird das einfach mal plötzlich plausibel. Und deswegen hat auch der liebe Gott dem Bach verdammt viel zu verdanken.
Jetzt hast du... Jetzt hast du so eine vehemente Ansprache gehalten, jetzt musst du ein bisschen runterfahren, denn es kommt jetzt diese eher entspannende Musik, die wir vorgesehen haben für deine Altarie. Du bist dran.
Ja, wir gehen jetzt zu einer der kürzesten Bach-Kantaten, aber ich finde eine, wo auch jede Note sitzt. In meinem persönlichen Ranking für die Kantaten-Hitparade jetzt im Bachfest habe ich die sehr weit oben gehabt, ich glaube, das hat der Rest der Welt nicht ganz so gesehen. Ich will ja nichts vorher verraten, aber egal. Wer kennt die Kantate Nimm, was dein ist und gehe hin? BWV 144 aus dem ersten Jahrgang. Kennen nicht wahnsinnig viele. Ist eine Kantate auf den Sonntag Septuagesimae, also kurz vor der Fastenzeit. Und im Hintergrund steht das nicht ganz leichte Evangelium, ein Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, ja, wo ja irgendwie erzählt wird, dass eben die Arbeiter, die den ganzen Tag arbeiten, genauso viel Geld kriegen wie die, die erst in der letzten Stunde dazukommen. Und das ist dann aber im Grunde dann in die Übertragung Jesu das Gleichnis. Am Ende zählt eben nicht, wann du es geleistet hast, sondern dass du es irgendwie geleistet hast. Und durch die Gnade Gottes kommt man in den Himmel. So, und daraus wird eine Kantate, die ist sehr kurz, aber total didaktisch großartig. Dann gibt es mittendrin so eine Arie, wo ich auch finde, die sollte man weit oben auf seiner Playlist haben für diverse Lebenslagen. Der Text lautet: Murre nicht, lieber Christ, wenn was nicht nach Wunsch geschieht, also geschieht, sondern sei mit dem zufrieden, was dir dein Gott hat beschieden. Er weiß, was dir nützlich ist. Es ist im Grunde genommen die ganze Kantate, eigentlich, wir haben damals gesagt, die Probier's mal mit Genügsamkeit-Kantate. Ja.
Sehr
da das ist ja nun wirklich so, dass wir
Metaphernkönig.
Ja oft irgendwie wollen wir viel und scheitern an unseren Ansprüchen. Und das finde ich hier ganz toll von Bach, diese Murre nicht, lieber Christ-Arie, vertont. Auch hier ist die Textdeklamation genial. Murre nicht, lieber Christ. Das kommt immer wieder und immer wieder wie so ein Mantra. Und ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie jetzt demnächst mal wieder, weiß ich nicht, Jahresanfangsgespräche mit dem Chef
oder so, auf den Bus warten.
Mal, oder auf den Bus warten hören, dass man fährt runter. Probier's mal mit Genügsamkeit. Und im Detail steht dann aber allerdings auch die Schwierigkeit. Also mal muss ich singen, murre nicht, lieber Christ. Dann schreibt aber Bach plötzlich, lieber Christ, murre nicht. Und das geht immer so munter durcheinander. Also auch für die Textdeklamation des Sängers, Sängerin, muss ich echt konzentrieren. Sie, ja? Und da denke ich auch so, insgeheim hat der Bach sich vielleicht gedacht, hier schreibe ich jetzt mal einen Text, wo dann auch der Sänger anfängt zu murren, wegen meiner raffinierten kleinen Abwechslung, die ich da reinbringe. Also ich finde das perfekte Mantra, um mal ein bisschen runterzufahren, nicht immer an den eigenen Ansprüchen zu scheitern oder wenn man mal auch irgendwie sich einfach nicht so aufregen will. Und es gibt ja nun wahrlich im Augenblick genug Gründe, sich aufzuregen.
Lieber Christ, murre nicht, lieber Christ, denn was nicht nach Wunsch geschieht. Lieber Christ, murre nicht, lieber Christ, murre nicht, wenn was nicht nach Wunsch geschieht. Lieber Christ,
Wunsch, nach Wunsch geschieht.
Da gibt's nichts zu murren, nicht?
So, ey, der Bernhard jetzt hier oben sitzt, vielleicht noch ein kleiner spontaner Einfall. Ich zieh's trotzdem durch. Es ist ja auch einfach herrlich, ne? Man hat diese Musik, zum Glück von Bach über 1000 Werke, aber unglaublich wenige Dokumente von ihm, von Zeitgenossen, was sie über diese Musik gedacht haben. Und deswegen kann man natürlich auch so herrlich drauf losspekulieren, warum Bach dieses oder jenes so gemacht hat. Das ist bei Wagner viel schwieriger. Der hat ja viel zu viel sich noch neben seiner Musik geäußert. Da wünscht man sich ja, dass da viel weniger gäbe in dem Fall. Ja, aber wir sind inzwischen so weit, dass wir dem Bach alles zutrauen. Ich entsinne mich, Kantate 77, du sollst Gott deinen Herrn lieben und den Nächsten wie dich selbst. Ja, da geht es praktisch um die beiden wichtigsten Gebote laut Jesus, die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und dann kommt da diese Altarie, ist das glaube ich, ne? Wo der Text lautet, ach, es bleibt in meiner Liebe lauter Unvollkommenheit. Also wo praktisch gesagt wird, Mensch, ich will die Nächstenliebe ausüben, aber scheitere Tag für Tag im Nahkampf. Ja? Kennen wir alle. Es ist nicht immer leicht, seinen größten Feind zu lieben. Und was macht Bach, der Schlawiner? Eine Trompetenpartie, die den Gesang begleitet, die auf der Naturtrompete, und die stand Bachs Trompeter nur zur Verfügung, da gab es Klappen und Ventile noch nicht, ist das unspielbar. Also mit anderen Worten, der hat eine Partie komponiert, wo einkalkuliert war, dass der Trompeter sehr wahrscheinlich an eigenen Stellen, wenn nicht scheitern würde, es zumindest aber unsauber klingt. Ja? Unglaublich, wie weit er geht, um Textexegese zu betreiben, aber genial.
Oh, höchste Zeit, zum Finale zu kommen. Und da haben wir uns Folgendes ausgedacht, dass Sie jetzt entscheiden können, welches Finalstück Sie hören wollen. Und wir haben ja Arien jetzt gehabt und jetzt gibt es zwei Duette zur Auswahl. Und irgendwie haben wir gesagt, jeder hat jetzt eine Minute Zeit, das anzupreisen. Und ich fange an. Also, mein Duett ist super schön und geht wahnsinnig ins Ohr. Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, ja, aus einer Choralkantate, und zwar Jesu, der du meine Seele, also zweites Leipziger Jahr. Und da geht es um die Heilung der Aussätzigen. 10 werden geheilt, einer kommt nur zurück. Und sozusagen übertragenen Sinne werden wir aufgefordert, doch zum Heiland zu eilen. Und Bach macht so ein Duett draus, dass die Sängerinnen, in dem Fall Sopran und Alt, könnten Sie jetzt hören, kaum zum Atmen kommen. Aber wir haben so Spitzenkräfte hier, das wird einfach großartig. So, eine Minute, bitte.
Also ich meine, wir haben es jetzt 22 Uhr, jetzt kann man auch mal langsam sozusagen P18-Stücke von Bach herausholen, ja, finde ich. Wir sind alle Erwachsene, ja, und mein Stück ist nochmal 6 Jahre später entstanden, hatte Bach nochmal 5 Kinder mehr, die müssen ja auch gemacht werden. Kantate Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wir alle kennen sie, wir lieben sie. 1731 aufgeführt, das Duett zwischen Sopran, der gläubigen Seele, also gewissermaßen die gläubige Seele verheiratet sich mit Jesus und sie warten aufeinander und sie finden zueinander. Wenn kommst du, mein Heil? Ich komme, dein Teil. Ich warte mit brennenden Öle. Ich öffne den Saal zum himmlischen Mahl. Komm, Jesu, komm, liebliche Seele. Und ich würde sagen, nie hat er erotischer komponiert. Der Bach wusste ja, wie es geht, ne? So, und ich bitte Sie dringend, dass wir uns dieses Stück anhören, komponiert von Bach auf den 27. Sonntag nach Trinitatis. Der kam 2008 das letzte Mal vor, erst wieder 2035, es sei denn, Sie gehen zum Bachfest bei der Kantate, aber egal. Ich finde, jetzt, wo wir hier alle, sag mal, auf Mitternacht vorschreiten, das, was Bach am allerbesten konnte in diesem Duett, perfekt. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Frau Feuersinger, da ist der Name Programm.
Ja, also Frau Feuersinger wäre auch bei meinem Duett dabei. So. Liebes Publikum, wir machen das wie im Bundestag, ja, also mit Handzeichen, bitte deutlich, jeder nur eine Stimme. Sie dürfen sich auch enthalten, aber ich glaube, keiner wird sich enthalten. Also entweder die schwachen oder emsigen Schritte oder...
Die erotischste Musik, die Bach jemals komponiert hat.
So, bitte um Handzeichen, wer ist für die schwachen, doch emsigen Schritte? Eieiei, das wird schwierig. Ja, jetzt Gegenprobe, wer ist für die erotischste Musik? Ja, sind drei mehr, ja... Du hast gewonnen.
Ehrlich?
Ja. Wir spielen die erotischste Arie. Ich bitte Tobias Berndt und Miriam Feuersinger auf die Bühne.
Ich bin insofern auch erleichtert. Beides. Die Nadja hat dafür ja extra eine zweite Geige mitgebracht. Das ist nämlich eine Piccolo-Violine. Die wäre sonst im Kasten geblieben. Okay?
Bitte.
Ich komme.
muss zugeben, es ist ein verdienter Sieger. Und wenn Sie jetzt die anderen noch hören wollen, das Wesen von Wettkämpfen ist, dass es einer gewinnt. Und deswegen führen wir das Ganze jetzt mal zu Ende, denn es ist mit Blick auf die Uhr auch schon ganz schön spät. Und wir haben noch eine Kleinigkeit, die wir mit Ihnen gemeinsam machen wollen. Sie haben ja vielleicht schon Noten gesehen, ja, von einem bekannten Stück. Und bevor wir das singen, das wollen wir zum Abschluss machen, hätte ich noch einen großen Dank loszuwerden. Und zwar an Sie, dass Sie uns überhaupt über diese lange Zeit die Treue gehalten haben und immer wieder einschalten und immer noch mehr einschalten. Und wir versichern auch, wir machen auch weiter, ja, mit diesem Podcast. Und uns wird schon was einfallen.
Und das ist ja auch die Überleitung. Also viele Podcasts fangen ja jetzt an, irgendwie live zu gehen. Das war heute unser erster Versuch. Sie können irgendwann entscheiden, ob Sie das gut fanden oder nicht. Aber wenn es Ihnen wirklich sehr gefallen hat, gibt es ein paar Möglichkeiten, uns jetzt nochmal zu hören. Wir werden am 5. März hier wieder in Leipzig mit einer, sagen wir, ziemlich stattlichen Fraktion des MDR-Orchesters das Ganze nochmal machen mit großbesetzten Arien.
Andere Stücke.
Ja, andere Stücke. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich, die volle Dröhnung gäbe es dann tatsächlich im Leipziger Bachfest. Wir machen ja diese große Kantaten-Hitparade, 12 Konzerte, wo auf der Basis eines halbjährlichen Votings, wo über 8000 Votings aus der ganzen Welt eingegangen sind, wir eben von Platz 50 auf Platz 1 die beliebtesten Bach-Kantaten der Welt herunterspielen, wie bei der guten alten Radio-Hit-Parade, der natürlich auch zu eigen war, dass man vorher nicht erfährt, was die Stücke sind. Nur wissen wir schon, wer die Interpreten sind und das ist die absolute Champions League der Bach-Interpreten. Herrewege ist dabei mit 2 Konzerten, Kuppmann, Gardiner, Rademann, Vox Luminis, die Bach-Stiftung St. Gallen. Also besser geht das nicht, 6 Tage lang der Zyklus. Maul und Schrangweg sind insofern da wirklich heftig involviert. An jedem Morgen wird es 10 Uhr die Talkshow zur Kantaten-Hitparade geben. Die heißt schlichtweg Bach bekloppt. Und da haben wir sie alle zu Gast. Also die ganzen Dirigenten kommen da. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, dass wir uns wiedersehen können, was ich sehr schön fände.
Wir wollen jetzt gemeinsam den Hit überhaupt singen. Jesu bleibet meine Freude. Jesus bleibet meine Freude. Da kommen manchmal Anrufe, ja, dass wir Jesu statt Jesus sagen oder Jesum. Das müssen wir, entschuldigen, das passiert mal. Gemeint ist immer der gleiche. Und wir singen, das jetzt bitte mit Ihnen zusammen. Lassen Sie uns nicht im Stich. Und wir unterstützen Sie hier vorne und sagen schon mal, das ist auch wirklich der Schlusspunkt dann des Abends. Aber ich nutze die Zeit, um nochmal wahnsinnig unseren Musikern zu danken. Hier diese Combo, das ist einfach der Wahnsinn. Bitte nochmal richtig hier.
Thank you.
Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.